Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Ja, hallo liebe Laura, ich freue mich sehr doll, dass du heute da bist, weil wir ja über ein sehr sensibles Thema sprechen werden. Und ich freue mich, dass du bereit bist, da ein bisschen persönlichen Input zu geben und entsprechend eben auch dafür zu sorgen, dass wir bestimmte Themen im mentale Gesundheit-Kosmos entstigmatisieren können. Also vielen lieben Dank, dass du da bist. Magst du einmal mit den Hörenden teilen, wo du dich gerade befindest für die Aufnahme?
Ja, hallo Isabel, sehr gerne. Ich befinde mich gerade in Köln in meiner Wohnung, sozusagen auf der Schelsig, auf der falschen Rheinseite, in meinem Büro. Ich arbeite nämlich tatsächlich die Hälfte der Zeit aus dem Homeoffice und nach der Covid-Pandemie oder ich sag mal so nach den gröbsten Zügen habe ich mich dann entschieden, ja doch, in der Wohnung brauchst ein eigenes Büro und da befinde ich mich auch gerade.
Sehr cool, dankeschön. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich, Laura?
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist nämlich auch eine ganz gute Frage. Was mache ich denn eigentlich beruflich? Genau, ich bin Laura, ich bin Kölnerin und ich bin Unternehmensberaterin. Mhm. Ich mache diesen Beruf sehr, sehr gerne. Ich bin schon seit 6 Jahren inzwischen dabei. Ich habe mir damals gesagt, okay, nach der Uni machst du mal 2 Jahre Beratung, gut für die Karriere. Und jetzt sind 6 Jahre und es werden wahrscheinlich auch noch viele mehr werden. In der Beratung bin ich spezialisiert auf den Bereich Financial Accounting, zu gut Deutsch, Buchhaltungsberaterin. Für die Buchhaltung selber hat es dann nicht gereicht. Ich mache tatsächlich sehr kleinteilige Finanzprozesse, wie beispielsweise das Mahnwesen optimieren, Bestellanforderungen mir angucken, also wirklich in die Details rein. Und ich mache das auch sehr gerne. Also Finanzen und Zahlen liegen mir im Blut. Mhm. Und das mache ich in Teilzeit. Also ich arbeite in diesem Beruf 80%, denn ich habe seit neuestem einen Tag der Woche mir rausgekauft, um mich für mein Herzensthema quasi zu engagieren, das Thema Mental Illness Awareness. Und da stecke ich dann an meinen Freitagen Zeit rein, damit befasse ich mich sehr gerne und bin damit auch auf LinkedIn aktiv.
Ja, super. Ich finde das total toll. Und genau so sind wir uns ja auch begegnet, beziehungsweise du bist mir aufgefallen über LinkedIn, weil du genau diese Arbeit leistest und ich das unglaublich mutig, aber auch total wichtig finde. Und lass uns doch mal direkt ins Thema reingehen. Du hast ja vor einer Weile die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommen. Und was genau bedeutet das eigentlich? Magst du das mal so ein bisschen für die ZuhörerInnen definieren, die das vielleicht nicht kennen oder keine Berührungspunkte damit hatten?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, da muss ich auch ganz kurz ausholen, weil wenn ich jetzt sage, die Borderline-Persönlichkeitsstörungsdiagnose war für mich eine Erleichterung, dann ist es tatsächlich so. Mhm. Klingt aber erstmal komisch. Und zwar ist es so, und das wird auch bestimmt vielen anderen Personen so gehen, ich bin seit über 10 Jahren in Therapie. Ich werde jetzt 29, ich bin mit 19 in meine erste Therapie reingekommen und wie es dann halt erstmal so ist, schaut man erstmal, was überhaupt los ist. Dann war es am Anfang erstmal eine depressive Episode. Ich habe gerade angefangen zu studieren, habe mir gedacht, ja super, 2. Semester, direkt eine depressive Episode, läuft ja gut, mal sehen, wie es weitergeht. Ich habe das Studium dann aber durchgezogen mit der Therapie, das war auch prima und die habe ich dann nach 1,5 Jahren abgeschlossen. Im Grundstudium habe ich Wirtschaftspsychologie studiert und da hatten wir auch ein Fach klinische Psychologie und da wurde dann immer gesagt, ja, also wenn man einmal in Therapie geht, kann man damit rechnen, noch mindestens 4 weitere Male in Therapie zu gehen oder noch 3 weitere Male. Mhm. Und damals dachte ich mir, oh Gott, ich habe ja schon eins hinter mir, aber mich betrifft's bestimmt nicht. Bei mir ist das nur eine depressive Episode. Das ist kein Problem. Mhm. Und habe dann mein Studium abgeschlossen und bin dann in den Job gestartet, ja, vor 6 Jahren nun. Und dann ist mir aufgefallen, läuft doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. zack, zweite Therapie gemacht. Mhm. Damals ging es dann, ja, okay, keine depressive Episode. Vielleicht ist es doch eine depressive Störung. Symptomatiken einer Angststörung können wir auch feststellen, aber irgendwie ist da doch mehr. Lass uns doch mal eine tiefen psychologisch fundierte Therapie machen. Habe ich auch gemacht. Kam dann nicht ganz so viel bei raus. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich entschlossen, nein, ich muss da tiefer bohren. Ich möchte es jetzt nicht einfach so im Raum stehen lassen. Anscheinend ist da doch was mehr. Und auch diese Realisierung, dass ich nicht die Ausnahme bin, bei der man das mit einer, ja, depressiven Episode eben abkanzeln kann, was ich tatsächlich gedacht habe und wo ich auch in Hindsight sage, oh, war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ich bin dann in die dritte Therapie gekommen und dann wurde gesagt, das ist definitiv irgendeine Persönlichkeitsstörung. Ja, aber wir wissen nicht welche. Wir müssen jetzt erstmal forschen. Und das war für mich, puh, also Persönlichkeitsstörung, direkt wieder dem Professor aus der klinischen Psychologie-Vorlesung im Kopf gehabt, der gesagt hat, ja, es gibt auch Sachen, die sind chronisch, die sind dauerhaft. Und damals dachte ich mir so, ha, ich habe die depressive Episode, ich bin's nicht. Und genau das Bild von mir hatte ich dann wieder im Kopf. Und ja, ich bin's doch, it's me. Wir haben dann lange versucht herauszufinden, was es ist. Und ich war 2 Jahre mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und das war auch wirklich eine der unschönsten Zeiten in meinem Leben, denn diese Persönlichkeitsstörung ist mit so viel Stigma, vor allem durch die Medien, durch Filme, durch Musik, so negativ behaftet, dass ich mich da wirklich sehr schwer getan habe. Als ich dann dieses Jahr endlich die passende Diagnose bekommen habe, nach jetzt fast 10 Jahren Therapie, die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Deshalb bin ich wirklich erleichtert. Endlich etwas, das zu meinen psychischen Symptomen passt, was zu meinen physischen Symptomen passt, was zu meiner Medikation passt, wo auch mein Umfeld sagt, ja, das passt viel besser zu dir, das andere habe ich nie ganz verstanden. Auf einmal fühle ich mich angekommen. Ja. Denn was sind denn die Symptome eigentlich? Ich bin sehr impulsiv, also auf jetzt in beide Enden des Spektrums, nämlich ich bin sehr impulsiv, was Motivation angeht, was Energie angeht, aber auch was Wut, Trauer und Angst angeht. Und da klingen immer wieder die einzelnen Diagnosen quasi mit raus. Meine Emotionen sind einfach 3-mal so stark wie vielleicht von einer nicht psychisch erkrankten Person. Oder ich kann das nicht kontrollieren, wann es kommt. Es ist sehr schnell, es ist sehr impulsiv. Ich habe sehr wenig Kontrolle darüber und dann auch die eigenen Verhaltensmuster zu schauen. Erst reagiert der Körper, erst spannt sich bei mir alles an. Und dann merke ich, oh Gott, was passiert denn hier gerade? Und dann diese Alarmzeichen auch meinem Umfeld zu kommunizieren, das ist super schwer. Aber endlich habe ich quasi was, an dem ich arbeiten kann und auch dazu beitragen kann, dieses Bild, das man vielleicht von der Borderline-Persönlichkeitsstörung auch aus den Medien hat, so ist das nicht. Jede Person ist da unterschiedlich und das Selbstbild, was ich von mir habe, da auch anzupassen. Also es ist, ja. Ich bin froh, jetzt endlich an die Arbeit zu gehen.
Ja, verstehe ich. Und würdest du sagen, dass eine solche Diagnose oder auch Falschdiagnose, wie es ja in gewisser Art und Weise war, die du dann 2 Jahre lang hattest, dich irgendwie so bedingt, beziehungsweise auch so eine Art self-fulfilling prophecy ist? Also weil du sagtest gerade, ich finde, du hast das so toll beschrieben, ne? Du hattest 2 Jahre lang die Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung und die hat dich eigentlich eher erschüttert. Und im Nachgang und nachhinein sagen viele deiner Bekannten und Freunde eben auch, ja, ganz im Ernst, es hat eigentlich auch gar nicht zu dir gepasst. Bedeutet, hattest du das Gefühl, eine andere Person in der Zeit zu sein, die du eigentlich bist oder sein zu müssen?
Ja, absolut. Ich hatte das Gefühl, dass ich vor allem meinen Beruf, also die Beratung, vielleicht nicht mehr ausüben kann. Denn das hat so schön in das Narzissmusbild reingepasst, nämlich die erfolgreiche Beraterin, der alles andere egal ist. Und Dann habe ich gesagt, okay, um die Diagnose zu bekämpfen, muss ich vielleicht diesen Job aufgeben, damit ich daran arbeiten kann, weil vielleicht trägt mein Umfeld dazu bei. Das hat es aber nie. Ich habe angefangen, mein Verhalten zu durchforschen nach Anzeichen von Empathielosigkeit. Denn auch der Narzissmus ist in meinem Kopf sehr plakativ und simpel dargestellt. Ich bin da nicht besser als die Medien. Auch ich stelle mir dann irgendwelche Filme aus, vor allem aus der US-amerikanischen Kultur vor, wie beispielsweise American Psycho, wo ich mir dachte, damit mir das nicht passiert, höre ich mal lieber auf zu arbeiten. All solche Gedanken gingen mir dann durch den Kopf und ich habe auch mein Verhalten mit Symptomatiken aus dem DSM oder aus dem ICD-10 zu dieser Zeit der narzisstischen Ausprägung beschrieben. Wir sprechen auch glücklicherweise jetzt, die Werke wurden auch nochmal überarbeitet, die werden ja immer wieder überarbeitet, nicht mehr von diesen Persönlichkeitsstörungen als Gesetz, sondern auch wir gehen in eine Spektrumsansicht, wir gehen in dimensionale Ansicht. Wir sagen nicht mehr, du bist A oder B, sondern du kannst dich auch irgendwo auf der Skala dazwischen aufhalten. Aber ich bin selber diejenige, die sich selber mit Vorurteilen auch behaftet hat. Also da absolut.
Und wie können wir uns das oder wie können wir uns deinen beruflichen und privaten Alltag gerade vorstellen? Also ist es, welche Herausforderungen hast du aufgrund deiner Diagnose?
Ich habe vor allem da die Verschmelzung von mir und meinem Job als Problem. Und zwar ist das so, ich komme in eine stressige Situation. Jeder kennt das. Irgendeine Situation, die mich persönlich stresst. Dann frage ich mich, ist diese Situation stressig? Oder ist das meine Erkrankung? Und auch ich tendiere da immer in Schwarz und Weiß zu denken, ist das jetzt, okay, entweder ist die Situation stressig oder meine Erkrankung löst gerade ein Stresssymptom auf, das ich eigentlich gerade behandeln müsste, wo ich gerade reflektieren müsste. Meistens ist es nämlich beides. Und da setze ich mich, also wenn man das wirklich mal vorstellt, ich habe eine stressige Situation auf der Arbeit, ich brauche dann meistens an die 60 Minuten, um zu verstehen, was stresst mich? Und nicht im Sinne, okay, welche der Aussagen hat mich jetzt gestresst, sondern ist das vielleicht eine alte Erinnerung, die mich stresst, die mich nur daran erinnert? Und eigentlich ist die Situation gar nicht stressig. Also ich mache mir mein Leben dadurch sehr schwer. Wie man sich das vorstellen kann, ist, jedes Problem, das ich habe, ist wirklich katastrophal. Also das ist das, was in meinem Kopf passiert. Wenn jetzt mir eine Tasse Kaffee runterfällt, dann denke ich, um Gottes Willen, wie kann mir das denn jetzt passieren? Das ist ja ganz furchtbar. Und 60 Minuten später ist das nicht mehr furchtbar und denke mir so, oh mein Gott, was ist da passiert gerade? Was ist denn in meinem Kopf passiert? Genau dieses ruhig bleiben, das ist eine große Herausforderung in diesen Stimmungsschwankungen, in dieser Impulsivität, die ich da auch habe. Und dann denke ich mir immer so, meine Güte, wäre doch so einfach gewesen, aber es ist nicht so einfach. Ich bin auch jemand, ich stelle große Ansprüche an mich selber und das ist auch eine Herausforderung, immer wieder zu sagen, nein, ich kann jetzt nur noch Teilzeit arbeiten. Ich mache auch das Thema, dass ich das Thema pushe, auch zu Selbsttherapiezwecken. Ich brauche mehr Ruhepausen. Kolleginnen und Kollegen treffen sich vor Ort im Büro, aber mir geht's gerade nicht gut. Ich muss einen Tag zu Hause bleiben und dann mit dieser Fear of Missing Out, was, glaube ich, sehr viele Personen haben, dann auch noch klarzukommen, das ist meine Herausforderung, die ich für mich persönlich habe. Herausforderungen mit Arbeitgebern sind nochmal andere Themen, aber das ist das, was in mir passiert und ich bin da wirklich auch noch ganz am Anfang des Lernpfades.
Und würdest du sagen, dass du mittlerweile, weil, wie du das beschreibst, ne, ich stelle mir das unglaublich auch anstrengend vor, also immer so zwischen Welten zu sein und immer, also Gefühlslagen zu sein und jedes Mal in jeder Situation oder in vielen Situationen immer abzuwägen, was ist es jetzt in mir, was fühle ich gerade so, ne? Weil das kennen ja auch darüber hinaus Menschen, die nicht explizit die Diagnose bekommen haben. Also ich glaube so, ne, auch da kann das ja schwanken und man hat mal dies und jenes Gefühl. Hast du das Gefühl, dass du aktuell genug Methodik an der Hand hast und Tools an der Hand hast, um diese bestimmten Situationen eben abzuwägen und für dich dann auf ein Level zu kommen, dass du das Gefühl hast, okay, tief durchatmen, alles ist gut, weitermachen?
Also um einmal auf das Thema einzugehen, dass auch andere Menschen diese Gefühle kennen, genau, du triffst es damit auf den Punkt. Denn so eine Persönlichkeitsausprägung zu haben, sage ich jetzt mal, ne? Also man sagt, die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist das Extremum der sprunghaften Persönlichkeit. Das heißt, diese Persönlichkeitsstruktur, es gibt da sehr viele, sehr gute, auch erforschte Werke zu Persönlichkeitsstilen. Ich bin nur das Extremum. Das heißt, sehr viele Leute, die Teile dieses Persönlichkeitsmusters haben, werden das wahrscheinlich sehr, sehr gut nachvollziehen können. Nur was macht es bei mir zu einer Störung? Dass ich einen Leidensdruck habe, so sagt man ja immer in der Psychologie dadurch, dass beispielsweise, also wie heißt das genau, Magenschleimhautentzündung durch Stress, kommt bei mir halt sehr häufig vor, wirklich Unfähigkeit, was zu tun, also bei mir hindert es mich daran, mein Leben so fortzuführen, das muss nicht bei jedem extrem sein, aber auch da nochmal gesagt, das ist ein Spektrum, auf das, dem ich mich bewege und ich möchte gerne einfach auf dem Spektrum durch meine Therapie und therapiebegleitenden Maßnahmen ein bisschen weiter runterrutschen, das jetzt quasi den Übergang bringt zum zweiten Teil deiner Frage. Ich habe wirklich sehr, sehr gute Unterstützung, was das angeht. Ich habe eine Therapeutin, die ich jetzt seit anderthalb Jahren habe und das auch nochmal gesagt, für mich ist das persönlich wichtig, sehr viel Sicherheit und psychologische Sicherheit zu haben, dass sich wenig Sachen verändern und solange ich diese Therapeutin haben kann, bin ich sehr glücklich. Ich mache aber auch viel therapiebegleitende Maßnahmen und teste mich dann aus. Also klar, Klassiker, ne? Yoga natürlich, funktioniert aber für mich. Es funktioniert nicht für jeden, aber für mich funktioniert es sehr gut. Ich mache sehr gerne Ballett, ich gehe zur Tanztherapie, ich probiere mich auch in Gesangstherapie und solchen Themen halt aus, einfach weil ich auch ein sehr neugieriger Mensch bin und das auch gerne testen möchte. Es gibt viele Sachen, die mir auch gar nicht so gut gefallen haben, aber da ist es reicht nicht nur die Therapie. Wo ich mich sehr schwer mit tue, ist die Recherche in dem Sinne, ist, dass es sehr viel Lektüre und auch gute Lektüre und gute Therapievorschläge online gibt oder in Büchern gibt. Aber diese Erkrankung, die erschöpft mich manchmal so sehr, dass ich diese Extrameile manchmal nicht gehen kann, obwohl ich weiß, dass es mir helfen würde. Also da stelle ich mir selber mal ein Beinchen. Es gibt sehr viel inzwischen dazu. Ja. Ich bin aber manchmal einfach zu müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, wie kann ich meinen Energiehaushalt besser managen, um das machen zu können? Weil dann wird es mir besser gehen. Mir wird es eine Stunde später besser gehen. Und manchmal mache ich es trotzdem nicht. Ne? Also das ist halt
ja,
so.
Verstehe ich. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich tatsächlich ja vor einigen Jahren auch die Diagnose, also eine Angststörung diagnostiziert bekommen habe. Und tatsächlich, und das ist ganz witzig, dass du das gerade so beschreibst, tatsächlich war es bei mir damals so, dass neben der Therapie es mir unglaublich doll geholfen hat, Ratgeber und wissenschaftlich fundierte Bücher zu dieser Erkrankung zu lesen, um zu verstehen, was da überhaupt wirklich passiert und was das bedeutet. Ne? Und ich habe aber sehr häufig eben auch mit Bekannten und Freundinnen darüber gesprochen, die Ähnliches gesagt haben, dass sie das total erschöpfen würde, darüber noch mehr zu lesen. Und bei mir war das immer andersrum. Ich dachte immer, oh Gott, gib mir alles dazu, was es gibt, was fundiert ist, was Sinn macht, damit ich verstehe, was bedeutet das überhaupt. Und es ist lustig, auch da wieder ne, zu sehen, wie individuell wir Menschen damit umgehen und wie wichtig das ist, dass wir das auch anerkennen, dass Menschen eben unterschiedlich sind und wir dahingehend auch unterschiedliche Unterstützung brauchen.
Ja, ganz genau.
Du hast ja im Arbeitskontext dich quasi auch geoutet, hast du mal gesagt, ne? Und welchen Unterschied hat dieses Outing denn bei den Mitarbeitenden und Führungskräften um dich herum gemacht?
Genau, also wenn man den ersten Schritt ins Outing geht, also bisher hatte jede Person eigentlich auf irgendeine Art und Weise Verständnis dafür. Es gibt da unterschiedliche Arten und Weisen. Ich habe mich erstmal in einem geschlossenen Kreis mit Personen geoutet, die sich alle neben der Arbeit noch für das Thema Diversity engagiert haben. Das heißt, da dachte ich so, okay, wenn dann die.
Smart.
Die haben ja. Und bin dann auch auf sehr viel Verständnis gestoßen. Tatsächlich ist es, ich sag jetzt mal so, das entstigmatisierende Gespräch, was ich gerne führen möchte. Und da habe ich auch in meiner Vergangenheit einige Sachen gemacht, die vielleicht nicht so förderlich waren. Also ich bin gerne jemand, der da brachial mit der Faust dann direkt da reinläuft und sagt so, hör mal, ich habe jetzt Borderline und du musst da jetzt auf jeden Fall mit klarkommen und Fragen darfst aber auch nicht stellen. Das habe ich inzwischen komplett abgelegt. Denn was ich gerne mache, ist zu sagen, ich möchte gerne darüber sprechen. Ich habe hier eine Erkrankung, ich habe die sehr lange. Das ist mir sehr wichtig, dass ich sage, dass ich schon sehr lange habe, weil das immer noch impliziert, da ist jemand, der kennt sich damit aus. Ja. Ich sage auch dazu, dass ich aufgrund dieser Erkrankung den Grad der Behinderung von 30 habe. Das ist für mich dann auch nochmal, ich glaube, es ist mehr so eine Selbstvalidierung, dass ich sage, ja, selbst der Staat erkennt an, dass ich ein Problem habe. Mhm. Und ich gehe inzwischen hin und sage, bitte mach dir Gedanken darüber und wenn du Fragen hast, dann frag bitte. Denn was das Outing schwer macht, sind Annahmen zu treffen, also sogenannte irgendwie, also irgendwelche Assumptions zu machen. Beispielsweise, die Laura ist nicht so belastbar. Der Laura wollen wir das nicht zumuten. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ich habe auch häufig schon gefragt, warum durfte ich jetzt diese Rolle nicht machen? Oder warum habt ihr mich nicht gefragt? Ich bin doch die Expertin dafür. Und dann wird gesagt, ja, du hast ja schon so viel. Ja, mit deiner Psyche und so. Ne? Also Angst vor dem Wort, Angst davor, was falsch zu machen. Und dann sage ich, mach doch lieber was falsch. Und ich sage dir, das war jetzt nicht so gut. Und dann machen wir weiter. Weil genau so, ich mache auch Fehler. Also ich mache Fehler im Umgang mit meiner eigenen Erkrankung, aber auch mit ganz vielen anderen Diversity-Dimensionen. Weil ich versuche es, aber ich werde es nicht, ich werde mich informieren, aber ich werde es auch nicht immer richtig machen können. Das heißt, im Outing, um das zusammenzufassen, ich bin iterativ vorgegangen quasi. Ich habe erst mal eine kleine Runde gemacht, aber inzwischen, jetzt gerade wieder den Arbeitgeber gewechselt, habe ich innerhalb der ersten 3 Wochen alle wichtigen Personen Bescheid gesagt. Was aber auch in dem Sinne für mich einfach ist, da ich auf LinkedIn sehr öffentlich darüber schreibe und jede Person, die Google benutzen kann, sieht mindestens oder spätestens im 4. Ergebnis Laura Noelle Gassen Borderline. Und das nimmt mir natürlich auch ein bisschen Last, weil mir auch schon oft gesagt wurde, ich habe dich vorher gegoogelt und dann dachte ich so, okay, das heißt, du wusstest das und du hast es gesagt.
Aber ich finde es auch total schön, dass du das machst, aus diesem Aspekt heraus, weil ich glaube oder kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sich auch nicht trauen, bestimmte Fragen zu stellen und deswegen eben nicht diesen Zugang dann finden. Und dadurch, dass du aber öffentlich darüber sowieso schreibst, kann es ja jeder auch einfach so nachlesen und vieles vielleicht über dich erfahren, was sie sich nicht trauen würden zu fragen, was ja auch einen echten Vorteil birgt, ne? Aber was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, dich zu outen? Weil theoretisch hättest du es ja auch lassen können. Theoretisch hättest du ja auch einfach weitermachen können und ja, darauf hoffen können, dass es keiner bemerkt, oder?
Ja, das ist tatsächlich auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ich habe mich vor 4 Jahren in jenem, diversity-affinen Zirkel geoutet. Und zwar aufgrund von einer anonymen Umfrage, die wir gemacht haben, denn wir wollten testen, wie divers wir als Gruppe, die sich für Diversity einsetzt, überhaupt sind. Sind wir homogen, sind wir heterogen? Und es waren nicht viele, die quasi angekreuzt haben, gesund versus nicht gesund, ne? Also quasi mit dem Ausschlusskriterium. Und ich war anonym, aber ich hatte auf einmal so dieses Bedürfnis, was zu sagen so, hallo, hier bin ich. Und ich bin sichtbar und ich bin was wert. Ich bin gut in dem, was ich tue und wohlgemerkt, das war alles im Arbeitskontext der Beratung. Ich bin gut in dem, was ich tue. Ich habe eine Karriere, die läuft, aber ich habe auch was Besonderes. Es war auch für mich ein Teil der Selbstbehauptung in dem Zweck und ich habe das gemacht, um mir, glaube ich, selber etwas Selbstwert zurückzugeben, den ich mir vorher quasi selber weggenommen habe. Also auch da therapeutische Zwecke. Und inzwischen mache ich das, um mir Energie zurückzugeben, weil ich merke vor allem, das hatte ich auch vorhin beschrieben, dass ich sehr viel reflektiere, weil ich das auch irgendwo als meine Pflicht ansehe, als Person, die vielleicht zu impulsiv handeln kann aufgrund der Symptomatik. Wenn ich das Gespräch kontrollieren kann, wenn ich in den Raum reingehe und sage, ich suche das Gespräch mit dir, ich gebe dir Raum zu fragen, aber ich habe das Gespräch begonnen, dann gebe ich mir quasi die Kontrolle und auch Energie zurück. Denn es ist mir auch 2-3 Mal im Outing passiert, dass ich darauf angesprochen wurde, ob es mir denn gut gehen würde, weil man wäre sich nicht sicher. Also irgendwo sieht man es halt doch immer ein bisschen und das waren eher die unangenehmen Gespräche. Ich fand es toll, dass die Person mich darauf angesprochen hat, aber ich habe nicht den Rahmen bestimmt und das ist auch zum Thema psychologische Sicherheit. Ich möchte meinen Rahmen bestimmen. Das heißt, es gibt mir Energie zurück und es gibt mir das Gefühl, gesehen zu werden, weshalb ich auch den Weg auf LinkedIn gegangen bin.
Sehr spannend. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und auch das, was du die ganze Zeit mit der psychologischen Sicherheit ansprichst, finde ich total wichtig, ne? Also, dass UnternehmerInnen und auch Führungskräfte das hören und verstehen, dass es da eben auch unterschiedliche Menschen gibt mit unterschiedlichen Ausprägungen oder Erkrankungen oder, und man das einfach berücksichtigen muss. Was wünschst du dir denn von der Gesellschaft im Hinblick auf psychische Erkrankungen und auch so Stigmata enttabuisieren und ähnliches? Was würdest du dir da wünschen, was passieren muss, damit sich eben, ja, damit wir uns alle irgendwie wohlfühlen können?
Also eigentlich wünsche ich mir von zwei Sachen erstmal weniger. Das ist Pauschalisierung und Polarisierung. Ja. Mit Pauschalisierung meine ich zum Beispiel diesen ganzen Corporate Health, Mental Health Trend, also die Optimierung der MitarbeiterInnen in einen Bereich, wo alle super healthy sind und quasi Maßnahmen wie Schlafcoaching, Yoga, der Jute Obstkorb, also genau solche Sachen quasi als Massenmaßnahme auf die MitarbeiterInnen, auf die Belegschaft geschmissen werden, gesagt haben, die ganze Zeit bitte alle healthy, das exkludiert systematisch Personen wie mich, die eine chronische Erkrankung oder eine Behinderung haben, die nicht auf dieses Level healthy jemals kommen können. Ich werde healthier sein, aber ich werde niemals mentally healthy sein. Das ist eine, ne, ich habe da halt einfach eine andere Ausprägung und das ist auch okay für mich, weshalb ich auch den Begriff Mental Health Awareness sehr, sehr vorsichtig versuche zu nutzen und mehr von Mental Illness Awareness spreche. Das andere Thema ist Polarisierung, also das zweite P dabei. Und zwar ist es so, dadurch, dass wir nicht darüber sprechen, herrschen immer noch sehr polarisierende Bilder über bestimmte Erkrankungen. Ich habe jetzt mal aus Spaß Borderline-Persönlichkeitsstörung bei Google Bilder eingegeben. Und es ist sehr, sehr interessant. Es werden junge Frauen abgebildet, meistens, ich sage jetzt mal, nicht älter als 45, 50 Jahre, was absolut nicht der Population der Borderline-Erkrankten entspricht. Es werden kaum Männer abgebildet, fast gar nicht, obwohl das auch tatsächlich belegt ist, dass die Krankheit halt alle Geschlechter betreffen kann. Es ist keine geschlechtsspezifische Krankheit, nur für Frauen. Und es werden sich die Haare gerauft, es wird eine Frau meistens abgebildet, die schreit, also den Mund weit geöffnet hat. Und das ist sehr polarisierend, denn auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung hat unterschiedliche, ich sag jetzt mal, Subtypen, die sind jetzt nicht diagnostisch, aber wir sind ja alle unterschiedlich. Ja. Genau das ist es halt. Selbst in einer Diversity-Dimension wie Erkrankung oder Behinderung sind wir nicht alle gleich. Und es wird dann sehr, sehr stark genau pauschalisiert, aber auch polarisiert und gesagt, oh Gott, ne, die sind ja alle ganz schlimm. Und dann guckt man, daher kommen auch diese Annahmen, diese Assumptions, die getroffen werden, vor allem durch die Medien. Also ich lese auch ab und zu Beiträge, jetzt unter anderem auf LinkedIn, 10 Anzeichen dafür, dass sie jemanden mit einer Persönlichkeitsstörung im Umfeld haben. Was sie tun müssen, jetzt beispielsweise, um Narzissten aus ihrem Umfeld zu streichen. Das ist polarisierend, denn nicht alle sind gleich. Und das trifft immer nur auf die Randgruppe zu, wenn überhaupt. Ja. Und das wünsche ich mir.
Ja. Ja, vor allem, weil das, was du beschreibst, ja auch höchst manipulativ ist, ne? Und auch angstmachend irgendwie, finde ich. Also das ist ja schon fast so, als wenn man irgendwie Angst schüren möchte, aber wieso? Also ich finde das auch sehr gefährlich und aber auch ja ein bisschen typisch für unsere Zeit, um ehrlich zu sein. Wieso macht es denn Sinn, deiner Meinung nach vielfältige Menschen in einem Unternehmen einzustellen und in dem Kontext auch bewusst Menschen mit einer mentalen Erkrankung zu berücksichtigen?
Das ist unter anderem eine meiner Lieblingsfragen, weil da kann ich wieder irgendwo in meinen Job reingehen, denn ich komme ja aus dem Bereich Finanzen. Und wenn wir uns halt strategisches Portfolio-Management anschauen, dann gehen wir auch in, wir sagen, wir sind ein risikoaverser Anleger, Anlegerin, dass wir sagen, okay, wir diversifizieren unser Portfolio. Warum diversifizieren wir unser Team nicht kognitiv? Was das bedeutet ist, ich habe eine Ausprägung in einer bestimmten Dimension, jetzt beispielsweise Erkrankungen, ich bin weiblich, ich habe keine Kinder, das sind alles Sachen, die mich zu mir machen und die mein kognitives Denken, also mein kognitives Denken ist ein bisschen redundant, aber halt meine Ausprägung da quasi beeinflussen. Stellen wir uns mal vor, wir haben ganz viele unterschiedliche Menschen, auch mit unterschiedlichen Erkrankungen, Nichterkrankungen und ich meine, dir brauche ich das nicht erzählen, du befasst dich ja jeden Tag damit. Ja. Damit minimieren wir diese blinden Flecken. Vor allem, wenn ich mir jetzt Projektteams angucke, ein Kunde, eine Kundin kommt zu uns und hat eine bestimmte Aufgabe oder eine bestimmte Anfrage Und wenn wir kognitiv divers aufgestellt sind, dann ist unsere Wahrscheinlichkeit höher, dass wir einfach keine blinden Flecken haben und dass wir nicht in irgendein Risiko reintappen. Ich habe andere Problemlösestrategien als andere Personen, weil ich andere Probleme in meinem Leben habe. Mhm. Und wir sind alle kognitiv divers, aber manche haben vielleicht unterschiedliche Strategien als andere und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Wenn wir sagen, okay, wir stellen jetzt nur noch Menschen mit Erkrankungen ein, das ist auch nicht das, was man haben möchte, sondern eigentlich zu schauen, okay, was macht die einzelne Person halt aus, weil auch Borderline ist nicht gleich Borderline oder man stellt jetzt nur Leute, weil was dann passieren kann, ist nämlich, dass manche Erkrankungen populärer werden als andere und das ist auch was ich sehr gefährlich finde.
Ja, absolut. Laura, wir sind jetzt fast am Ende unserer Folge und ich würde dir ganz gerne noch zwei Fragen stellen. Zum einen hier einmal die Frage meiner letzten Gästin an dich. Und zwar fragt sie dich, was würdest du machen, wenn alles möglich wäre?
Was würde ich machen, wenn alles möglich wäre? Dann würde ich Vollzeit-YouTuber werden.
Wie geil, echt?
Ja, also ich glaube, dass ich spreche gerne, ich halte mich auch für eine unterhaltsame Person und ich glaube, das wäre, ich frage mich jetzt natürlich, das ist eine super gute Frage, weil ich mich frage, okay, warum ist es denn nicht möglich gerade? Ich lasse es erstmal bei der Antwort und dann mache ich mal wieder meinen Reflexionszyklus im Nachgang.
Voll spannend. Ich schreibe mir nebenbei immer so ein bisschen so Stichworte auf, ne, zu dem Gespräch. Und tatsächlich habe ich ganz am Anfang unseres Gesprächs auch humorvoll aufgeschrieben. Das passt, weil du es gerade sagst. Also, ja, ist ja lustig.
Da hör mal, da ist doch super. Dann heißt das endlich mal mein Selbstbild und Fremdbild übereingebracht. Learning des Tages.
Ja, geil. Sehr schön. Und noch eine Frage. Würdest du deine Privilegien aufgeben? Und wenn ja, welche?
Das ist eine tricky Frage, weil ich denke da natürlich jetzt als allererstes an soziale Erwünschtheit, weil man sagt natürlich, ich möchte ja sozial erwünscht wirken, ich möchte kein egoistischer oder auf Egozentrismus fokussierter Mensch sein, dann würde ich sagen, ja klar, easy, gebe ich Privilegien auf, um anderen das besser zu machen. Das ist aber nicht so einfach, weil wie ich quasi gerade auch schon gesagt habe, wenn ich sage, ja easy ist da gar nichts. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich gebe meine Privilegien auf, einfach so, nachdem du mich jetzt hier gefragt hast, dann diskreditiere ich ja auch das Problem, dass das auslösen kann und ein Privileg nicht zu haben. Ich kenne das eigentlich nur aus dem Privileg, nämlich nicht gesund zu sein. Ich wäre sehr, sehr gerne gesund und krank zu sein ist für mich sehr problematisch. Das heißt, ich wünsche mir natürlich, dass meine anderen Privilegien, wie beispielsweise meine finanzielle Sicherheit, ne, also ich durfte privat studieren, ich habe einen sehr stabilen Job, ich habe ein gutes Einkommen, ich habe eine Karriere, das sind alles Sachen, die sind zum Teil durch Privilegien und Glück passiert. Da haben sehr viel meine Eltern mit zu tun, auch die Kontakte meiner Eltern. Ich habe da hohe Dankbarkeit einfach für. Wenn ich jetzt sage, die Privilegien würde ich alle aufgeben, dann wäre das gelogen, weil ich würde das wäre tatsächlich nicht das, wofür ich eigentlich stehe, weil ich genau weiß, wie sehr ich mir das Privileg Gesundheit wünsche. Ja. Und die Frage ist auch nicht, unter welchen Umständen würdest du das Privileg aufgeben, sondern wenn du mich jetzt einfach fragst, würdest du es jetzt von heute auf morgen aufgeben, dann muss ich leider Nein sagen.
Ja, finde ich super. Aber es ist eine tolle Antwort und ich mag auch die Erklärung dazu. Ich kann das total nachvollziehen. Tatsächlich hat neulich eine Gästin auch gesagt, und das fand ich ebenso interessant, sie hat gesagt, nee, würde ich nicht, weil ich brauche ja meine Privilegien, um sie für andere Menschen einzusetzen, also um mich für andere Menschen stark zu machen, die eben diese Privilegien nicht haben. Und das trifft eigentlich in die gleiche Kerbe, wie du es gerade beschreibst, ne? Das ist echt total richtig.
Genau, weil wenn das bedeutet, ich verliere das Privileg finanzielle Sicherheit, weil es kein Privileg mehr per se ist, weil alle das haben, ja dann sofort. Ja. Aber einfach, ich weiß auch genau, dass ich mehr Probleme hätte, vor allem mit meiner Erkrankung, wenn andere Privilegien für mich wegfallen würden.
Ja, verstehe ich. Total, total richtig. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
Ja, sehr gerne. Was ist für dich normal und wer ist für dich normal?
Danke schön. Laura, ich fand es unglaublich inspirierend, mit dir zu sprechen. Ich finde es erstmal super mutig, aber vor allem auch wirklich wichtig, dass du dass du dich selber eben und deine Erfahrungswerte nutzt, um für dieses Thema mentale Gesundheit, mentale Erkrankung auch zu entstigmatisieren und darauf aufmerksam machst, dass wir alle eben ein Recht haben, im Arbeitsalltag und auch im privaten Alltag teilhaben zu dürfen und das egal, wie wir sind und wieso wir sind. Und ich finde das total inspirierend. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.